die gekommen sind. Mein Thema ist heute, wenn dir niemand beisteht, wenn niemand hinter dir steht, wenn alle dich fallen lassen, wenn alle dich aufgeben oder dich ablehnen. Da möchte ich über diese Ablehnung sprechen und wie überwinde ich Ablehnung. So, wenn du allein bist, wenn dich niemand versteht, wenn sich niemand um dich kümmert, das wird das Thema sein heute. Zuerst lade ich dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst morgen. Überlebe deine Wüste, was das auch immer heißt. Wir sind nicht in der Sahara oder Gobi-Wüste oder sonst noch wo. Wir sind in Berlin und Berlin ist auch eine Wüste. Da kannst du im Hochhaus wohnen. Dein Nachbar kennt dich nicht, du kennst den Nachbar nicht. Also man kennt dich nicht. Und da kann, so, wir sind einsam, verlassen. Und deshalb das Thema hier, überwinde deine Wüste. Und die Wüste ist ein Ort der Gotteserfahrung. Am Sonntag wird das Thema sein, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Halleluja. So, ich möchte aus 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 einige Verse lesen. Das ist der Apostel Paulus. Der ist in einer Situation im Gefängnis. Keiner versteht ihn, niemand kümmert sich, auch Männer Gottes, auch Aposteln, auch reife Leute erleben solche Dilemmas. Da heißt es hier, als ich mich das erste Mal vor Gericht verteidigte, hat niemand zu mir gehalten. Schlimm, niemand. Anderen hat er gedient, andere hat er gepredigt, andere hat er zu Jesus geführt und so weiter. Und hier stand mir niemand bei. Alle haben mich in den Stich gelassen, sagt er. Gott möge ihnen nicht anrechnen, also Gott vergebe ihnen. Aber sie haben mich in den Stich gelassen. Doch der Herr stand bei mir und gab mir Kraft. Also, wenn dich alle verlassen, wenn sich niemand um dich kümmert, der Herr kümmert sich um dich. Preis Gott. Und dann heißt es hier weiter, denn durch mich soll ja die Verkündigung seiner Botschaft zum Ziel kommen. Alle Völker sollen hören. Das heißt, die Leute sollen sehen, was der Apostel Paulus ist, wie er lebt. Dass er mit Gott verbunden ist, und das ist das Wichtigste, und da übersteht er alle möglichen Situationen, auch einsame Stunden. Niemand stand mir bei. Und dann lese ich weiter, und so hat er mich noch einmal aus dem Rachen des Löwens gerettet, dass Gott mir beigestanden ist. Vielleicht hast du auch so eine Situation, also ich habe gedient, ich habe gearbeitet, ich habe geackert, ich habe mein Bestes gegeben und keiner steht hinter mir. Keiner ist bei mir. Dann heißt es weiter, der Herr wird mich auch künftig vor allen bösen Anschlägen retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gehört die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Also soweit die Worte des Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Das ist also gleichzeitig eine Ermahnung, eine Ermutigung zum Timotheus. Timotheus, wenn du Mutterseelen allein bist, Gott ist bei dir. Gott kümmert sich um dich und Gott versteht dich und Gott ist dir nahe. Wenn auch niemand nahe ist, Gott ist dir nahe. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 und folgende Verse. So, als ich mich das erste Mal verantworten musste vor Gericht, stand mir niemand bei. Und doch, der Heilige Geist ist unser Beistand. Dieser Parakletos, der uns nicht allein lässt. Wie schlimm. Du musst dich verteidigen, du musst allein verteidigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, allein auf unsere eigenen Füße zu stehen. Nicht, dass wir irgendjemanden brauchen, einen Rechtsanwalt, einen Richter oder was weiß ich, der uns verteidigt. Nein, der Herr will uns verteidigen. Ich will für dich kämpfen und du sollst stille sein. Ich will für dich ein gutes Wort einlegen. Ich will für dich arbeiten und du sollst nur zuschauen, was da passiert. Ist eine ganz schlimme Erfahrung, wenn Freunde einen fallen lassen, wenn Freunde einen aufgeben oder... Das ist nicht nochmal das Schlimmste, wenn Freunde dich nicht mehr verstehen. Ich denke nur an Hiob. Er hat 3 Freunde gehabt und keiner von diesen 3 hat ihn verstanden. Also, dass plötzlich gleichgesinnte Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, denen du gedient hast, der Murat hat seine Pflicht getan und du kannst gehen, verstehst, das ist die Erfahrung des Apostel Paulus hier. Wenn dich plötzlich niemand mehr sponsert und niemand dich mehr unterstützt und niemand fragt, wie geht es dir? Verstehst du, niemand mehr anruft und sagt, und deinen Geburtstag vergisst und vieles andere mehr. Wenn Brüder, Glaubensgeschwister dich in den Stich lassen oder sich davon distanzieren, noch schlimmer, wenn sie dich verraten. Deine Brüder, wenn die dich verraten. Ich denke nur, den Judas, der hat den Herrn Jesus verraten und der Herr Jesus hat ihm so viel vertraut. Mich haben sie alle in den Stich gelassen. Schlimm. Oder der Josef. Seine Brüder haben ihn in die Grube geworfen und verkauft nach Ägypten als Sklaven. Feine Brüder sind das. Aber wir müssen diese Erfahrung machen und wir müssen das durchmachen, damit wir auf unsere eigenen Füße stehen können. Und damit wir Überwinder sind. Auch, dass wir die Einsamkeit überwinden. So, du hast deinen Kopf für jemanden hingehalten, du hast so viel investiert, oft ist mal, dass auch die Kinder, dass die Kinder von dir nichts mehr wissen wollen. Verstehst? Ich habe hier in Neukölln mal einen Fall erlebt, eine Mutter hat 8 Kinder gehabt und kein einziges Kind war bei der Beerdigung von der Mutter. Schlimm. Sogar der Bestatter sagt, ich habe alle angerufen, ich habe sie alle benachrichtigt. Keiner kann sagen, also wir wussten nicht, aber eine Mutter erzieht 8 Kinder, aber 8 Kinder können nicht mal für eine Mutter sich kümmern oder wenigstens bei der Beerdigung dabei sein. Schlimm. So, man hat sich aufgeopfert, man hat vertraut, man hat alles gegeben, was man konnte. Es ist schlimm, wenn deine besten Freunde den Rücken kehren und sagen, den kennen wir nicht. Wer bist du? Paulus sagt, Gott möge ihnen anrechnen. Gott tut es trotzdem nicht. Gott, wenn wir vergeben, ich denke nur, wenn wir verzeihen können, und Vergebung ist ein ganz wichtiger Akt der Liebe, der Hingabe, Gott verteidigt uns. Wenn wir vergeben, Gott möge dir anrechnen oder denen. Paulus weiß, ich muss selbst mich im Gericht verantworten. Ich muss selbst meine Meinung bilden. Ich muss selbst stehen auf meine eigenen Füße. Und genau das ist, was ich heute Abend sagen möchte oder weitergeben möchte. Wir müssen lernen, stark sein von innen her. Überzeugt sein von innen her. Sicher von innen her sein. So, und wenn dich alle dann verurteilen, alle sich von dir abwenden, dann du sagst, ich habe meinen Gott. Das reicht mir vollkommen aus. So, vielleicht, Paulus ist jetzt vor Gericht und weißt du, das ist auch eine schlimme Situation. Du musst mal durch so tief gehen und Leute wenden sich ab. Vielleicht hat er doch was verbrochen. Vielleicht ist an der Sache doch was wahr. Vielleicht ist irgendwo noch Dreck am Stecken. Wer weiß, was der Paulus da angestellt hat. Warum muss er vor Gericht? Müssen Christen vor Gericht? Paulus musste. 3/4 seines Lebens war er vor Gericht. Und als Angeklagter oder im Gefängnis, hat er mit dem Staat zu tun gehabt. Du kommst mit dem Gesetz in Konflikt, wenn du deinen Glauben auslebst, wenn du überzeugt bist von deinem Glauben, was du innen drin hast, und wenn du sicher bist, ich liebe Jesus und ich bekenne mich zu Jesus. In manchen Gegenden wird man erschossen, geköpft, gekreuzigt. Passiert jetzt im Irak. Weißt du, da sind Terroristen am Werk und Terrorismus ist überall auf der Welt aktiv. So ein Verurteilter ist ein Verachteter, hat plötzlich gar keine Sympathisanten mehr, keine Anhänger, keine Nachfolger mehr. Wo sind die ganzen Gläubigen, die er bekehrt hat? Er hat keine Fans mehr, niemand, der für ihn auf die Barrikaden geht. Die großen Gönner, wo sind die? Ja, Bruder Paulus, Bruder Paulus, Bruder Paulus, aber jetzt ist er im Knast. Jetzt steht er vom Richter, jetzt muss er sich verantworten. Alle haben mich verlassen. Tolle Freunde. So, er steht ganz allein. Die Brüder wollen ihre Ruhe haben vielleicht. Was weiß ich, was die Gründe waren. Ja, wir wollen nicht mit reingezogen werden. Mitgehangen, mitgefangen. Wenn du für jemand verteidigst, dann bist du plötzlich auch mit im Kreuzfeuer. Also, die haben gesagt, wir schonen uns. Ich will meine Hände nicht schmutzig machen. Sie wollten nicht mit ihm vielleicht verdammt werden. Deshalb haben sich auch die Leute, die Jünger Jesu vom Kreuz gedrückt. Die sind alle gleich untergetaucht. Beim Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat buchstäblich das erlebt, was der Apostel Paulus hier durchmacht. Sie haben mich alle verlassen, alle verdrückt, nur der Johannes, aus welchem Grund auch immer, und die Mutter Maria. Und so ein paar Freunde, die waren noch da, aber sonst war niemand mehr da. Vielleicht hat er gesagt, ja Paulus, wenn du dich nicht auf den Kaiser berufen hättest, wärst du vielleicht nicht in dieses Dilemma gekommen, seine jüdischen Freunde. Ich weiß nicht, was die Argumente hier waren. Er musste sogar sich vor den Juden schützen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Denn die Juden hätten ihn gelyncht. Sogar die Judenchristen. Denn wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam studieren und lesen, dann merken wir, da haben sich welche verschworen, 40 Tage nicht zu essen und nicht zu trinken. Jetzt trinken wahrscheinlich nicht, dann werden sie schon krepiert. Aber nichts zu essen, bis Paulus nicht gelyncht ist, bis wir nicht ihn erledigt haben, aus der Welt geschafft haben. Du siehst sogar deine christlichen Freunde. Deine christlichen Freunde. Weißt du, da fragt man sich, wie weit ist das Christentum? Und das Größte, was im christlichen Leben sein soll, ist die Liebe. Die Liebe ist über alles. Alles andere hört auf, Weissagen hört auf, Erkenntnis hört auf, perfekte Lehre hört auf, alles hört auf. Aber was bleibt, ist die Liebe. Und deshalb, die Liebe ist ausgewandert, auch aus den christlichen Kreisen, auch heutzutage. Da bist du plötzlich allein, bist nicht mehr in unserem Verein drin, hast eine andere Meinung. So. Was auch immer gewesen ist. Weißt du, du hast dich halt dem Kaiser berufen, du arbeitest mit den Römern zusammen, vielleicht bist du ein Spion. Verstehst du, vielleicht bist du ein Flüchtling, der einfach die Seiten gewechselt haben. Sie wollten ihn lynchen, sie wollten nicht, dass er aussagt, dass er weiter für Jesus redet, dass er weiter die Heiden in die Gemeinde Jesu holt. Und er wollte genau die Leute in den Himmel holen. Aber da war niemand mehr da. Von diesen Freunden in Judäa, denen hat er sogar noch Geld gebracht, als er verhaftet wurde und gefangen genommen wurde. Hat sogar eine Spende gebracht in der Gemeinde nach Jerusalem, den armen Brüdern. Und selbst das Geld konnte sie nicht beschwichtigen. Und dann machte noch an Gott ein Gelübde im Tempel und sagt, Gott, der Israel, ich will dich anbeten. Aber selbst die besten Freunde kehren den Rücken zu. Schlimm, traurig, sehr traurig. Also, das muss aber jeder Mensch erleben. Das hat der Hiob erlebt, das hat Josef erlebt, das hat Jesus erlebt. Das haben wir alle erlebt. Und das wirst du auch erleben, ob es glaubst oder nicht. Wir alle müssen durch diese Waschstraße durch. Verstehst? Da wirst du so durchgeschoben, durchgezogen. Alle haben sie verkrochen. Weiche Knie bekommen, feige geworden und so weiter, von der Bildfläche verschwunden. Nicht einmal als Zeugen. Verstehst? Das ist das Schlimme. Nicht einmal als Zeuge. Ich musste allein mich verteidigen. Und Gott ist mein Zeuge. Ruft Gott als Zeuge an. Niemand wollte für ihn die Hand ins Feuer legen, sich die Finger verbrennen. Und solche Stunden, wer sowas durchmacht, und ich weiß nicht, ob du das bist heute oder nicht, aber ich möchte das einfach sagen und dich vorbereiten. Jemand, der solche Stunden durchmacht, das sind schwere Stunden, allein gelassen zu werden von deinen besten Freunden. Wenn du betroffen bist, weißt du, dann musst du dich selbst zuerst mal innen drin verteidigen. Selbst sich rechtfertigen. Der Herr kennt mich. Der Herr versteht mich. Der Herr kümmert sich um mich. Und ich werde mit Gottes Hilfe schaffen. Wenn du dann dich umschaust, ist plötzlich niemand mehr da. Die ganzen Mitläufer, die ganzen Anhänger, die ganzen Freunde. Du drehst dich um und die sind weg von der Bildfläche. Wer sowas durchmacht, der nicht verstanden ist, weißt du, der muss lernen, selbst zu kämpfen, auf eigene Füße zu stehen, sich selbst zu rechtfertigen. Paulus sagt, ich werde jetzt selber für mich reden. Und ich werde so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich werde konsequent sein, ich werde nichts nahegeben, ich werde mein Bestes suchen. Weißt du, in kritischen Stunden, wenn dich alle verlassen, du musst dein eigenes Leben leben. Du musst auf eigene Füße stehen und sagt, ich werde jetzt mich auf den Kaiser berufen und nicht auf euch Juden. Rutsch mir den Buckel runter. Verstehst du, so war er. Und sagte, ich gehe zum Kaiser. Nicht vom dem Pilatus, oder der Pilatus war nicht, aber einer dieser Könige, Agrippa. Ich lasse mich von euch nicht richten, ich berufe mich auf den Kaiser. Der Kaiser soll das Machtwort sprechen. Und der ist weit weg. Rom ist weit weg. Moskau ist weit weg. New York ist weit weg. Verstehst du? Ich berufe mich auf den Kaiser. In der Krise, in der Not, in der dunkelsten Stunde. Wenn alle verschwunden sind, musst du selber mit Gott klarkommen und wissen, Gott stand mir bei. Und auch jetzt nicht bitter werden. Und das ist das, was Paulus hier gemacht hat. Er sagte, Gott möge diese Dinge in der Hand nehmen. Nicht bitter werden. Warum haben sie mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Und dann hadern. Und dann sagen, also wenn nochmal sowas ist, ich werde anders reagieren. Denk mal, weißt du, da hat den Timotheus hier eingeweiht, was der Dienst das am Evangelium ist. Am Evangelium, das Leben mit dem Evangelium ist, ich muss Gott ausleben und einfach an den Tag legen und zeigen, Gott ist mit mir. Ob ihr mit mir seid oder nicht mit mir seid, ich diene Gott. Das war die Meinung, was der Paulus hier an den Tag gelegt hat. Er hat sich von den Juden gelöst, hat sich von seinen Freunden auch innerlich gelöst. Weißt du, die Freunde können dich verlassen, aber du bist von den Freunden nicht los. Du hängst noch an diesen Freunden. Warum kümmert er sich nicht? Und du musst eines wissen, die Gefängnisse von heute, das sind ja halbe Hotels, die Gefängnisse von früher, da waren Ratten, Wanzen, da war alles möglich. Und wenn du keine Verwandten, keine Freunde hattest, keiner hat dir die Wäsche gewaschen. Verstehst, niemand hat sich um dich gekümmert, mal Kuchen bringen oder sonst was. Du warst ganz verlassen. Niemand hat dich beachtet. Wenn du einmal in der Krise bist, und deshalb ist es schlimm, und deshalb, was ich jetzt sage, was du nicht willst, dass dir passiert, tu es auch anderen nicht zu und füg nicht anderen zu. Wenn du mal in Krise bist, und dann bist du froh für jedes nette Wort, für jede Ermutigung, für jede Streicheleinheit und egal was es ist, verstehst, du bist genug geschlagen. Der Leidende ist genug geschlagen. Und deshalb, die da Leid tragen, mitfühlen, die werden getröstet werden. Also verlass dann Menschen nicht, die in Not sind, die in Schwierigkeiten sind. Kümmere dich um diese Menschen. Ja, wir fahren heute vorbei, da steht ein Mann an der Laterne und atmet tief durch. Und dann hat Silvia gesagt, ja, was würde Jesus tun? Verstehst du, wo ist der barmherzige Samariter? Der ist einfach vorbeigefahren. Mir ist nur eingefallen, der Esel, der Samariter ritt auf dem Esel, er war nicht im Auto drin. Aber ja, da, wie oft gehen wir an Leuten vorbei, die nach Luft schnappen, die in Not sind, in Schwierigkeiten sind. So, geh nicht an Menschen vorbei. Paulus ermutigt den Timotheus, sei stark, verlass dich auf dich selbst und sonst auf niemand. Verstehst du? Verlass dich auf dich selbst. Ist es vielleicht etwas provokativ, was ich dir sage? Verlass dich nicht so viel auf den Menschen. Ja, das macht der Pastor. Das macht der Bruder, die Schwester. Nein, der Herr macht es. Der Herr ist, der sich um einen kümmern und auf den man sich werfen kann, auf den sich verlassen kann, ansonsten wahrscheinlich auf niemanden. Und es ist schön, wenn man Freunde hat, Partner hat oder Familie hat, die sich um einen kümmert, aber da hast du nicht die Gewehr. Irgendwann sind die alle weg. Irgendwann stehst du ganz allein. Weißt du, pass auch sehr sorgfältig auf deine Freunde auf. Auf Menschen, die so schleimen, so nett sind, verstehst du, und so Sprüche machen und Pastor mal tut es, oder Schwester sowieso, Bruder sowieso, verstehst du, nein, versuch einmal nicht so süß anzunehmen, denn diese Leute, die heute süß sind, werden eines Tages sauer sein, die werden bitter sein und die werden sich verlassen. Vielleicht hat Paulus hier auch was gelernt. Also sich nicht auf den Menschen sich zu verlassen und die einen groß anhimmeln und anschleimen und fleischlich sind. Denn im Fleisch wollen wir immer das Beste. Ihr denkt nur Petrus, aber wir sind schwach. Der Petrus wollte den Herrn Jesus verteidigen. Thomas sagt dann, wir gehen alle mit dir mit, wir sterben alle mit dir. Und was war? Der Thomas war der Erste, der weg war. Der wohin sollen wir gehen? Verstehst du? Der wusste nicht mal, wo er hinlaufen soll. Und dann Petrus, weißt du, er war im Fleisch. Petrus war im Fleisch. Und viele sprechen im Fleisch zu einem und versprechen, ich liebe dich, verstehst du? Und dann, wenn es drauf ankommt, dann sind sie wieder weg. Und der Träumer kommt, verstehst du, Josef? So, Paulus sagt, verlass dich nicht auf die Menschen, verlass dich nicht auf Organisationen, verlass nicht auf die Lobbyisten, verlass nicht auf die Menschen, die große Versprechen machen, dich befürworten. Du musst wissen, ich bin von Gott anerkannt. Gott versteht mich, Gott kümmert sich um mich, Gott ist für mich und ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein, auch wenn wir Mutterseelen allein sind? Weißt du, verlass dich nicht so viel auf die Schwärmer. Jesus, Paulus und so weiter, sie warnen uns. Weißt du, wenn sie gut von dir reden, wenn sie, weißt du, dich loben, dich in den Himmel heben, morgen werden sie dich fallen lassen. Deshalb sei bescheiden, rühme dich nicht, bild nicht viel ein. Die Menschen, je mehr Menschen von dir wissen, deshalb erzähl auch nicht alles den Leuten, was du siehst, was du hörst, was du erfährst. Denk an Hiskia, der zeigt, das hat Gott mir gegeben, da hat der Herr mir Gnade geschenkt, dort hat er mir 15 Jahre dazu gegeben. Und was sagt der Herr? Diese Leute werden dir alles wegnehmen. Weißt du, die werden alles wegnehmen. Deinen Segen dir absprechen und die wollen nur von dir profitieren. Wenn dann mal Schwierigkeiten kommen, sind sie deine Widersacher, diese Leute aus Babylon oder wo die auch her waren. Die wollen nur deine Vorteile haben, deine Freude, dass du lachst, aber wenn du weinst, weinst du allein. Wer stand Paulus wirklich bei? Nur der allmächtige Gott. Alle haben sich verkrochen. Weißt du, im Gottesdienst, sie haben gejubelt, dass Paulus sogar sie dämpfen musste an manchen Stellen. Aber jetzt ganz allein in der Gegenwart Gottes sein. Du musst mit Feiglingen rechnen. Deine Freunde werden eines Tages deine Feiglinge sein, die sagen, den kennen wir nicht, wir haben noch nie was von Matthäus gehört. Verstehst? Du hast anderen gedient, andere ermutigt, anderen geholfen und dann lass mal dich fallen. Der Mensch ist ein Feigling, der nur seine eigene Haut retten will. Wenn du das weißt einmal, dann wirst du auch nicht überrascht. Mein Lehrer hat immer was eines gesagt. Kinder, als wir noch in der Schule waren, erwartet nichts von den Menschen. Setzt die Erwartung ganz, ganz, ganz tief unten. Und dann, wenn es mehr kommt, dann könnt ihr glücklich sein. Dann könnt ihr euch freuen. Erwartet nichts von Menschen. Wir sollen alles von Gott erwarten und nichts von Menschen. Siehst du? Das ist, was ich dir weitergeben möchte. So, wenn du das weißt, dann wirst du nicht überrascht sein. Und wenn es mehr kommt, dann sagst du, danke, Jesus. Lasse die guten Werke sehen, die Menschen und so weiter. Und die werden Gott preisen, dass du Gott danken kannst. Guck mal, der hat sich an mich erinnert, der denkt noch an mich, der ruft mich an, wo er gerade so dreckig ist und so schwierig hab oder in Not bin, der ruft mich an. Stell dir mal sowas vor. Deshalb, tu auch manchmal, was dein Herz dir sagt. Nicht nur, was die Verstand dir sagt, sondern was dein Herz sagt. Du, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wo ist der? Oder was macht die? Oder der? Wo stecken sie? Und dann macht es Freude. Weißt du, ganz ohne was, dass du was erwartest von den Leuten. Und das ist wahrer Dienst und Gottesdienst. Wenn Menschen dir dienen, ohne dass du was von ihnen erwartest. So ganz nebenbei. Ich werde nie vergessen, ein Pastor besucht mich. Du weißt, ich sitze schon schon eine Stunde, wir trinken Kaffee und wir machen alles und reden. Und ich will wissen, warum er da ist. Warum er da ist. Der sagte, nein, ich wollte mal bei dir vorbeischauen und gucken, wie es dir geht. Verstehst du? Und das ist ein Geschenk. Das sind die Geschenke, die Freude machen. Dass jemand kommt, der nicht von dir was will. Kein Termin oder keine Unterstützung und keine Hilfe. Nein, der kommt nur vorbei und fragt, ich will mal sehen, wie es dir geht. Wir haben so wenig Freunde in dieser Welt. Denk darüber nach, wie groß dein Freundeskreis ist. Weil es nicht auf Facebook. Dort kannst du viele Freunde haben. Verstehst du? Und da kennst du die wenigsten oder nur oberflächlich. Mal überraschen und sagen, wie geht's dir? Niemand stand mir bei. Das ist mir so zu Herzen gegangen und so nachgedacht. Guck mal, wer schützt dich? Wer verteidigt dich, wenn du in der Krise bist, in der Schwierigkeit bist? Wer besucht dich in deiner Not, wenn du nicht aufstehen kannst? Schon eine große Frage. Und da sagt uns das Wort Gottes, ich, der Herr, bin dein Gott, dein Schild, dein Schirm. Ich verteidige dich und ich bin dein Fürsprecher bei Gott. Ich verteidige dich bei dem Allmächtigen. Der Heilige Geist ist der Beistand, der bleibt bei dir ewiglich. Der Heilige Geist läuft nicht weg, wenn alle weglaufen. Verstehst du? Der läuft nicht weg. Der bleibt bei dir, Tag und Nacht. So, deshalb, wie überwinde ich Einsamkeit? Wenn wir das nicht gelernt haben, in guten Zeiten, in guten Tagen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und zu leben, wir werden einsam. Was mache ich die ganze Zeit? Verstehst du? Wenn wir vorher nicht an uns selbst gearbeitet haben, wenn wir selber nicht uns aufgebaut haben, uns selbst ermutigt haben, uns selbst verteidigt haben, uns selbst rechtfertigt haben und so weiter. Weißt du, ich weiß, wer ich bin und niemand kann mir was nachsagen. Wenn er nicht gelernt hat, selber auf eigene Füße zu stehen, seine Verteidigungsrede zu halten, dann wird er es draußen nicht mehr schaffen, wenn es drauf ankommt. Dann fängt er an, irgendwo zu schwimmen. So, Paulus sagt, bei meiner ersten Verteidigung war niemand dabei. Er musste ja öfters vors Gericht. Er wurde öfters befragt. Das ist jetzt nur die Geschichte, als er sich auf den Kaiser berufen hat. Aber er war mehrmals in der Verhandlung. Meiner ersten Verteidigung war niemand dabei. Ganz am Anfang. Und das ist, was jeder Christ am Anfang lernen muss, vor dem Arbeitgeber zu stehen, vor dem Lehrer zu stehen, vor Gesetzen zu stehen und sich selbst behaupten. Ihr müsst euch nicht sorgen, sagt der Herr Jesus einmal, was ihr sagen werdet, wenn ihr euch verantworten müsst. Der Heilige Geist wird euch das richtige Wort geben. Und ich finde, es ist ganz toll vom Heiligen Geist, so die Dinge eingeflößt bekommen, dann bist du immer schlagfertig. Und Paulus war schlagfertig. Da ist sogar der Felix, sagt Paulus, es fehlt nicht mehr viel. Du rasest, deine große Weisheit und all das, das macht dich so rasend. Es fehlt nicht viel und ich werde mich noch bekehren. Ich werde noch, geh für dieses Mal, ein andermal. Du siehst also, Paulus konnte, dank der Gnade Gottes, dank der Salbung Gottes, sich selbst verteidigen. Und wir müssen lernen, nicht den Herrn immer wieder bitten, kämpf du für mich, nein, ich muss mich selber verteidigen. Niemand stand mir bei, auch Gott nicht. Es sah so aus, als wenn Gott nicht auch beistehen würde. Weißt du, man ist von allen guten Geistern verlassen. Und jetzt musst du lernen, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Jesus, hilf mir. Heiland, hilf mir. Was werde ich sagen? Was werde ich tun? So, hier heißt es, bei meiner ersten Verhandlung stand mir niemand bei. Niemand hatte Interesse an mir. Niemand wollte mir was Gutes tun. Weißt du, das Beistehen, so, dass jemand da ist, das tut schon einem gut. Da muss noch gar nicht groß geschehen, Großes passieren. Jemand nur, dass er da ist. so wie ein Zeuge und sagt ja oder nickt. Und mir, es macht schon sehr viel aus, wenn einer dir zunickt, wenn du redest und verteidigst oder dich rechtfertigst. Niemand setzt sich für mich ein. Ich muss es allein machen. Auf Gott schauen. Stephanus, was hat er gemacht, als der gesteinigt wurde? Er sah zum Himmel auf, heißt es, und er sah den Himmel offen. Und er sah Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes. Der Herr Jesus spricht für mich. Wir brauchen in solchen Stunden, wo wir niemand haben, eine Erfahrung wie der Stephanus, dass heute Jesus beim Vater steht und für mich spricht, dass ich dieses Erkenntnis habe. Der Gefangene früher hat das alles nicht gehabt. Paulus sagt gleich am Anfang, das war meine erste Lektion. Und der Herr hat gesagt, Paulus, du brauchst niemand. Ich bin dir genug. Ich bin deine Weisheit. Ich bin deine Stärke. Sei nicht schockiert, Paulus, wenn dich niemand versteht. Ich bin da. Timotheus, der Herr ist da. Er redet für dich. Und du musst nur nachsprechen. Nicht nur dastehen, sondern du musst auch was sprechen, was der Geist dir sagt. Gleich das erste Mal habe ich niemanden gehabt. Keinen Bruder, keine Mutter, keinen Vater, keinen Freund. Niemand. Niemand stand mir bei. Alle haben mich verlassen in dieser kritischen Situation. Das Wort verlassen heißt, sie sind alle abgehauen, weggelaufen. Sie sind alle weggelaufen. Niemand hat mich hier rausgeholt. Weißt du, bei Petrus, da kommt noch der Engel und holt ihn raus. Wo ist hier beim Paulus der Engel? Verstehst du, siehst, weißt du, der Herr kann da was tun, aber auf der anderen Seite, da hängst du in der Luft. Niemand hat mir unter die Arme gegriffen. Sie haben mich alle fallen lassen. Und das ist eine Erfahrung, die wir lernen müssen, damit wir selber gehen. Weißt, es ist so schön, wenn die Mama an die Hand einen nimmt und einen an die Hand führt. Kind, komm, verstehst du, da kann jeder stolzieren und jeder laufen. Aber jetzt musst du auf deine eigenen Füße stehen, Gleichgewicht halten, geistlich auch Gleichgewicht halten, ausbalanciert sein. Das ist ja unsere persönliche Aufgabe. Und niemand steht dir, wenn du auf die Straße gehst, dir bei. Dann musst du selber, linker Fuß, rechter Fuß, verstehst du, musst du und selber marschieren, selbst stehen. Und das ist, was Gott will, dass wir auf eigene Füße stehen, draußen in der Welt, draußen am Arbeitsplatz, in der Familie oder wo auch immer, ist so, dass wir einfach selber die Energie haben und uns fortbewegen. Sie haben mich meinem Schicksal überlassen. Du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht jammern, ich überlasse es Gott. Nein, du musst, wie Paulus hier, ich habe mich selbst verteidigt, ich habe selber gekämpft. Es war schlimm, dass sie alle so gleichgültig sind. Wir müssen auch mit der Gleichgültigkeit der Menschen zurechtkommen. Dass sie so gleichgültig sind. Die denken nur an sich, sind ja alles nur Egoisten. Nicht Christen, Egoisten, die denken nur an sich. Und wir müssen mit der Gleichgültigkeit fertig werden. Niemand stand mir bei. Paulus sagt noch weiter. Sie standen nicht nur mir bei, sie haben mich verlassen, sie haben mich vergessen, sie haben mich aufgegeben. Verstehst du? Es ist schon schön, wenn jemand sagt, ich bete für dich. Das tröstet schon einen. Aber nicht einmal das. Alle haben mich aus den Augen verloren, bin nur noch Luft für sie. In kritischen Momenten, in Krisen, im Schmerz, im Leid oder was es auch immer ist, da war niemand bei mir. Paulus ist auch krank gewesen, obwohl er ein Apostel war. Er war krank eine gewisse Zeit in seinem Leben. Weißt du, wie kann er dann für andere beten und selber krank sein? Das kann man gut, wenn man das gelernt hat, für andere beten. Ich habe meinen Bruder in Jugoslawien kennengelernt, der war im Rollstuhl als Pastor und hat vom Rollstuhl aus die Hände auf Leute gelegt und viele Leute gebetet. Und da kamen Leute, so Schlaumeier, Christen, weißt du, für andere betet er, aber selber steht er nicht vom Rollstuhl aus. Er war querschnittsgelähmt, irgendwie ein Lastwagen mal, Holz verloren und ihm auf den Rücken gefallen und seitdem im Rollstuhl. Der Herr sollte ihn berühren. Nein, der Herr berührt durch mich manchmal andere. Deshalb, Paulus sagt, dass das Evangelium gepredigt wird, dass das Evangelium bekannt wird. Und weißt du wie? Dass man Gott in Schwachheit dient. Dass man gar nicht so ganz stark ist und so weiter. Nein, je schwächer man ist, desto mehr kann man für Gott ausrichten. Sie haben mich alle verlassen und trotzdem diene ich Gott und trotzdem preise ich Gott und trotzdem lobe ich Gott. In kritischen Momenten, wo dich niemand versteht, dass du dann plötzlich andere Leute verstehst, wie es anderen geht. Paulus war nicht verbittert und verzagt oder verzweifelt und gab auch nicht auf. Ja, um mich kümmert sich niemand. Nein, hat weiter Evangelium gepredigt, hat nicht die Flinte ins Korn geworfen, hat nicht gesagt, jetzt, also horch, lieber Gott, mach du selber deine Arbeit. Nein, er hat weiter das Evangelium weitergegeben. Er wirft niemand was vor, klagt auch niemand groß an, er sagt, ich überlasse es alles dem Herrn. Und das ist auch ein Kunststück, was wir Christen lernen müssen, alles dem Herrn zu überlassen. Auch das Böse, das Negative, nicht nur unsere Sünden, auch das Negative, auch die Verlassenheit. Was hat Jesus am Kreuz getan? Der hat die Verlassenheit erlebt. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und dann hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus ist auch für solche Situationen gestorben, wo wir Mutterseelen allein sind und leiden und hängen dort am Kreuz. Für ihn blieb nichts anderes übrig, als nur noch Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie überwindet man die Einsamkeit? Der Mann von Bethesda, als Jesus vor ihm steht, ihn anschaut und sagt, was willst du? Dann jammert er, ich habe keinen Menschen. Obwohl er im Krankenhaus lag. Verstehst? Keiner ist solidarisch mit ihm, keiner versteht ihn, wenn das Wasser sich bewegt, dass ihn jemand ins Wasser schmeißt. Nein, da war, ihr habt keinen Menschen, war ein Enttäuschter. Und solche Enttäuschte gibt es in vielen Gemeinden, Kreisen, Gruppen, wo sie auch immer sind, ihr habt keinen Menschen. Das ist nicht nur die Erfahrung vom Apostel Paulus, keiner stand mir bei. Nein, Gott erlaubt, dass sogar ein Apostel, ja, in der Luft hängt. Ich habe keine Menschen. Damit das Evangelium gepredigt wird. Komisch. Damit soll das Evangelium weitergesagt werden. Durch Leiden, da horchen die Leute und sagen, wie bitte, du bist immer noch dabei, du glaubst immer noch, wenn du in schwierigen Situationen bist, dann bemitleiden sie dich und du sagst, nee, brauche ich kein Mitleid, ich kann mit Gottes Hilfe hier ganz gut stehen. Der Herr ist mein Stab, der Herr ist mein Stecken. Der Herr tröstet mich in diesen kritischen Situationen. So, wir sollen nicht von Menschen abhängig werden, sondern allein von Gott. Das ist das erste Mal, was Paulus sagt. Das erste Mal, gleich am Anfang habe ich gelernt, nicht auf Menschen schauen und nicht auf die Brüder schauen. Und das, was Paulus erlebte, ist ja in Damaskus. Die wollten schon dort lynchen. Und dann die Brüder sagen, hau ab, ganz schnell weg über die Mauer. Geh nach Tarsus, nach Hause, da wo du herkommst. Das ist sogar da, da wird er so rausbuxiert, geh schnell nach Hause und tauch mal unter. So führt Gott manchmal die Christen und die Gotteskinder, damit wir lernen, jetzt nicht in eine schöne Gemeinde, im wunderbaren Kreis, bei Betbrüdern und Betschwestern zusammen, wo die Gott loben und preisen. Nein, schnell nach Tarsus gehen. Und dann erinnert sich jemand, Mensch, vor 14 Jahren hat sich doch einer bekehrt da bei uns. Wo ist er? Was macht er jetzt? Und dann sucht er den auf und bringt ihn in die Gemeinde nach Antiochien und dort dienen sie dem Herrn. Weißt du, Gott erlaubt viele Dinge in unserem Leben zu einem ganz bestimmten Zweck, damit er mit uns neue Wege gehen kann, damit er sich uns anders offenbaren kann, auf eine andere Art und Weise, nicht nur, dass wir die Menschen angucken und die Menschen versuchen zu kopieren. Gott will Originale haben, die nicht irgendjemand nachäffen, nachmachen. Der Herr ist, nach seinem Bild muss ich geschaffen sein und ihm dienen. So, die Menschen sollen sehen, in der Schwachheit offenbart sich der Herr. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig, nicht in den Starken. Paulus sagt, ich wurde befreit aus dem Rachen des Löwen. Ich wurde befreit auf übernatürliche Art und Weise. Denk an Daniel. Alle Menschen machen sowas durch, die müssen allein den Weg des Glaubens gehen und lernen, allein Schritt für Schritt zu tun. Daniel, damit der Glaube nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk ist. Und der Herr hat mich befreit vom Rachen des Löwen. Wunderbar. Paulus sagt, da stand mir bei, der Engel Gottes war an meiner Seite, ich war nicht allein. Es sah so aus, als wenn ich allein wäre, aber es war nicht so. Gott stand mir bei, er hat mit mir mitgelitten, mit mir mitgekämpft, hat mit mir gestritten. Er war dabei. Dann in der Zelle, guck mal, ist wie der Josef in der Zelle, vergessen von seinen Freunden. Den hat er die Träume gedeutet und sein eigener Traum wurde nicht erfüllt. Seine eigene Vision. Die wurden befreit, die kamen wieder in ihr Ämter oder beziehungsweise wurde geköpft. Aber es passierte was. Aber bei ihm passierte gar nichts. Weißt du hast anderen gedient und jetzt sitzt du da. Und von Josef heißt es so schön, und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Und das ist ganz toll, dass der Herr mit einem ist. Im Gefängnis, in der Verlassenheit, in der Einsamkeit, wenn man nicht mehr weiter kann. Wenn alle dich vergessen haben. Und der Herr war mit Josef. Preis dem Herrn. Der hat sich nicht geschämt, der Herr Jesus und der Herr beim Josef zu sein oder hier beim Paulus ihm beizustehen. Jesus schämt sich auch nicht von uns oder an uns. Jesus läuft nicht weg. Jesus verleugnet uns nicht. Lass diese gehen. Nimmt mich. So springt Jesus in die Bresche für seine Jünger. Nimm diese. Lass diese gehen. Jesus blamiert uns nicht und stellt uns nicht bloß und verkauft uns, verrät uns. Nein, er betet zum Vater für uns. In der Schwachheit. Oh Vater, du siehst, der will, aber der kann's nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus assistiert uns in kritischen Stunden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das müssen wir erleben. Das ist eine Erfahrung des Glaubens. Und am besten, du machst gleich am Anfang deines Glaubenslebens diese Erfahrung. Der Herr ist bei mir in kritischen Stunden, in der Krankheit, in der Todesstunde, in den Kämpfen, in den Konflikten, in den Schwierigkeiten. Der Herr ist bei mir, in den Versuchungen. Und Jesus sagt, ich will euch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn ihr mich bekennt in dieser kritischen Stunde und euch nicht schämt, will ich euch bekennen bei meinem himmlischen Vater, vor den Engeln Gottes. Er schämt sich nicht, die Bruder oder Schwester zu nennen. Das ist mein Bruder. Auch wenn er gefesselt ist in Ketten und geschlagen, verwundet. Das ist mein Bruder, meine Schwester. Er stärkte mich, sagt Paulus. Der Herr stärkte mich. Und wenn du dann aus dem Verhör rauskommst, bist du nicht schweißgebadet, bist vielleicht erschöpft, aber du bist gestärkt. Ich habe meinen Herrn verteidigt. Ich habe den Herrn verteidigt. Wie Petrus und Johannes, sie kamen von dem Verhör zurück und wurden geschlagen und wurden bedroht. Und die kamen zu den Ihrigen. Und schön, wenn man noch Ihrige hat. Ist toll, wenn man Ihrige noch hat. Das sind so die Brüder und Schwestern. Sie waren ein Herz und eine Seele, die Christenschar. Und da kamen und sagten, komm Paulus, nicht Paulus, komm Petrus und Johannes, wir machen einen Kreis, wir nehmen uns an die Hände und wir fangen Gott zu loben, zu preisen. Und dann preist der Petrus, Herr, ich danke dir, dass wir würdig waren, für dich zu leiden. Johannes, wir waren würdig, für den Herrn Jesus Christus einzustehen. Wir schämen uns nicht an Jesus. Und dann fangen sie an, in Sprachen zu loben und den Herrn zu preisen. Die Wände wackeln, sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. Ich weiß gar nicht, was da noch alles passierte. Also die Städte bewegt sich und dann sagte, Brüder, morgen sind wir wieder auf dem Marktplatz. Morgen werden wir wieder von Jesus reden und Jesus bekennen. Jesus steht uns bei, richtet uns immer wieder auf, stellt uns immer wieder auf die Beine, bringt uns immer wieder hoch. Du denkst, du bist ganz tief unten gefallen jetzt. Oh Herr, ich bin so schwach gewesen. Ich hätte noch das sagen können und das sagen können und das sagen können. Aber der Herr sagt, weißt du, du wirst noch genug Gelegenheiten haben, um das zu sagen. Wir denken manchmal, wir müssen alles auf einmal auspacken. Nein, es wird euch gegeben, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Macht euch keine Gedanken. Der Herr bleibt bei uns. Er wird uns nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur ab und zu mal, nicht nur gelegentlich. Nicht nur, wenn du dich stark fühlst oder geistlich fühlst. Ich kann euch eines versichern. Der Herr ist bei dir, wenn du dich total ungeistlich fühlst. Ob du das verstehst oder nicht, ist mir egal. Aber ich möchte sagen, du bist so schwach. Und da ist der Herr am allernächsten. Und er sagt, komm, hoch, Kopf hoch. Sei stark. Denn der Heilige Geist wird bei uns bleiben ewiglich. Weißt du, wir sollen nicht auf unsere Kraft bauen, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr stand mir bei. Auch in dieser Seenot, wo der Paulus gewesen ist. Weißt du, alle Verzagten, der Kapitän weiß nicht mehr weiter und dann kommt Paulus und sagt, heute Nacht ist der Engel Gottes bei mir gewesen. Und der Engel Gottes hat mir gesagt, das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft, die mitfährt, die wird gerettet werden. So, du siehst, der Herr stand mir bei. Da, wo keiner mehr hinkommt, der Herr kommt durch verschlossene Türen und er erreicht den Paulus, gibt ihm neue Kraft, seine Seele wird von innen beruhigt. Komm, ihr werdet alle gerettet werden, macht euch keine Sorgen. Und du siehst, was für eine Ausstrahlung dann dieser Paulus hatte, aber mir stand niemand bei. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Paulus fühlte sich zwar äußerlich verraten, aufgegeben, verlassen von allen Menschen, aber Gott war da. Und wir sollten dieses Gottesbewusstsein stets behalten und von niemandem nehmen lassen. Gott ist bei mir. der Herr. Er sprengt die Mauern. Er zerreißt es, er sprengt die Fesseln. Und er nimmt die negativen Gefühle von einem weg. Diese Kraft macht Paulus übernatürlich. Er begreift, Gott stand mir bei. Und ich will, dass du lernst in deiner Schwierigkeit, bei der schweren Arbeit, in den Kämpfen, wo du liegst und du sagst, ich bin unten, komm nicht mehr hoch. Gott steht dir bei. Wenn du das weißt, könnte ich Amen sagen und du könntest nach Hause gehen. Aber das muss in deinem Herzen ganz tief drin liegen, dass du sogar nachts weißt, Gott steht heute Nacht bei mir. Egal was passiert, egal ob die Leute einen in den Himmel heben, oder egal ob die Leute einen verteufeln, verdammen, verfluchen, der Herr stand mir bei. Und wenn der Herr dir beisteht, kann kein Fluch gegen dich was ausrichten. Keine Attacke. Keine Aktion. Die Leute, weißt du, die Leute können viel gegen einen unternehmen. Aber Gott bringt einen durch. Denk an Paulus. Ich berufe mich auf den Kaiser. Es war eigentlich verrückt, was er gemacht hat. Das war ein Frevel für einen Juden, sich auf den Kaiser von Rom sich zu berufen, der das Land zerstört hat, die Wälder abgeholzt hat. Und ich berufe mich auf den Kaiser. Aber ihm blieb nichts anderes übrig. Weißt du, wenn du mit Gott gehst, tust du manchmal Dinge, die die anderen nicht verstehen. Deine Nachbarn nicht verstehen, deine Mitbrüder, Mitschwestern nicht verstehen. Und dich dann verlassen. Und Paulus fühlte sich so verlassen, aber Gott war mit ihm. Und da kommt der Neffe von Paulus und sagt, du hör mal, ich habe gehört, die haben sich verschworen gegen dich. Die wollen dich auf dem Weg bei der Überführung umbringen unterwegs. Die wollen dich umbringen. Und dann sagt er, bevor er überführt wird, ich möchte noch etwas sagen. Ich möchte mich auf den Kaiser berufen und ich möchte nicht überführt werden, sondern der Herr soll für mich sorgen. Und Gott sorgt dann auf seine Art und Weise, dass ihre Anschläge nicht gelingen und dass sie sich selbst verfluchen und ein schlechtes Gewissen haben und das sogar noch verewigt wird. Das kommt doch in der Apostelgeschichte sogar dann vor. Weißt du, dann sind sie blamiert für alle Zeit. Die Mitchristen, messianische Juden, was damals waren, die sich da nur ihre Religion gesehen haben. Und du siehst, wo religiöse Menschen hinkommen. Die sind gefährlich. Religiöse Menschen sind gefährlich. Deshalb nimm dich in Acht vor religiösen Menschen, die so fromm spielen, gesetzlich sind, dogmatisch sind. Die können zum Teufel werden eines Tages für dich. Und deshalb pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Ohr, was du hörst. Pass auf, verstehst du, kleines Herz, was du glaubst. Gott hat mir geholfen, als ich den wilden Tieren vorgeworfen wurde. Verstehst du? Da in der Arena konnte ihm niemand beistehen. Der war den Rachen der Löwen ausgeliefert. Da kamen Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Der Herr stand mir bei. Dieser Beistand, dieser Parakletos. Und doch kam wieder Freude in seinem Leben, dann konnte er wieder weitergehen zu der nächsten Aktion, zu dem nächsten Schritt. In den dunkelsten Stunden ist immer der Herr bei einem. In den dunkelsten, schwersten Stunden scheint das Licht am hellsten. Verstehst du, wenn du niemanden siehst und niemanden hast, wenn niemand mehr an dich glaubt, Gott glaubt an dich. Und das ist mehr wert, als wenn 1000 Leute an dich glauben würden, wenn Gott an dich glaubt. Als niemand mehr sich um ihn zu ihm bekannte, Gott bekannte sich und bestätigte ihn auf seine Art und Weise. Als ihm niemand mehr vertraute, Gott hat ihm vertraut. Und das ist, schätze, die Achtung Gottes in deinem Leben mehr wert als die Achtung der Menschen um dich herum. Als niemand mehr sich an ihn erinnerte, Gott gedachte an Josef, Gott gedachte an Daniel, Gott gedachte an die drei Männer im Feuerofen. Als alle ihn vergessen haben, ihn aufgegeben hatten, als niemand mehr ihn brauchen konnte, recht brauchen konnte, da fing der Dienst des Paulus erst richtig an. Im Gefängnis, wo einem die Hände gebunden sind, fing er an, die Briefe zu schreiben. In dem Moment, als Paulus dachte, ich bin so allein, so verlassen, so vergessen, in dem Moment hat Gott seine Hand übernommen und seinen Gedanken übernommen und gab ihm Impulse. Weißt du, hier kannst du nicht viel tun, aber schreib mal ein paar Briefe. Schreib mal ein paar Briefe an den Timotheus da, an den Titus, an den Philemon. Schreib mal ein paar Briefe. Guck mal, wenn Paulus das nicht getan hätte, wir hätten Paulus heute vergessen. Kein Mensch wüsste mehr, wer Paulus war. Aber durch die Briefe, das halbe Neue Testament ist durch ihn beeinflusst und bedient. Und alle haben mich verlassen. Weißt du, glaub das nicht. Es sieht so aus, äußerlich, dass alle dich verlassen haben. Aber letztendlich sind so viele geheime Zuhörer, Zuschauer, Beobachter, die sich wünschen, wegen dem Evangelium, sagt er, bin ich jetzt gebunden, damit ich was anderes mache, als nur auf der Kanzel zu stehen und zu predigen. So, in dem Moment fiel ihm nichts ein und da begann für ihn das übernatürliche Leben, sein übernatürlicher Dienst und die übernatürliche Kraft zu wirken. Und man ist manchmal erstaunt, was für ein Geist in den Briefen des Apostel Paulus drinsteckt. Eine Tiefe. Jeder Brief ist immer tiefer, immer ein Schritt mehr von ihm. Ähnlich war es beim Johannes, als der als alter Mann auf der Insel Patmos im Pech getaucht, abgesetzt wurde, krepier mal dort. Dann bekam er die große Offenbarung. Was wäre heute unser Neues Testament, wenn wir nicht die Apokalypse hätten? Die Offenbarung. Wir wüssten so vieles nicht, wie im Himmel aussieht. Verstehst du? Aber er sah die zukünftigen Dinge. Er sah die Heilsgeschichte. Er sah die Entwicklung der Kirche. Die 7 Sendschreiben in den Gemeinden. Da sieht man, wie die Gemeinde lauer und träge wird, schon die Urgemeinde. Ich habe was gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und dann geht's permanent weiter. Das ist nur die Gemeinde in Philadelphia. Du hast das Wort bewahrt und so weiter. Also eine kleine Kraft. Aber sonst alle anderen Gemeinden, die hat der Herr irgendwas auszusetzen gehabt. Erst als Johannes aufgegeben war, gab Gott ihm die Offenbarung. Und genauso auch in deinem Leben. Erst wenn du aufgegeben hast, wenn keiner mehr hinter dir steht, wenn niemand sich um dich kümmert, der Herr fängt an, dich übernatürlich zu gebrauchen. Dann bekommst du diese himmlische Schau und du siehst den Herrn. Stephanus hat den Herrn gesehen, als er gesteinigt wurde, als niemand mehr beistand. Und das war eine gute Nachricht, auch für Timotheus. Die Nachricht, wenn dich alle verlassen, Bruder Timotheus, der Herr ist da. Der Herr ist da und er bleibt bei dir. Der verdammt dich nicht, der richtet dich nicht, sondern er betet für dich. Für alle, die einsam sind, Menschen, die keine Menschen mehr haben, denen es so geht wie dem Mann dort am Teich Bethesda, möchte ich hier einfach die Botschaft weitergeben. Gott versteht dich, wenn dich niemand versteht. Gott versteht dich, wenn dich niemand versteht. Und das ist die gute Nachricht für alle, denen niemand mehr zuhört, denen niemand mehr was abkauft, denen niemand was glaubt, verstehst? Alle haben dich vielleicht von dir distanziert. Aber der junge Timotheus muss lernen, Gott ist da. Blick auf den Herrn, dient dem Herrn, erwarte alles vom Herrn, vertraue dem Herrn in dieser Sache, wo du stehst jetzt. Gott allein will uns haben und das ist immer das. Gott beschenkt uns nicht nur, sondern Gott nimmt dann das weg, das weg, das weg, dass wir plötzlich vor ihm stehen und sagen, ich will dich ganz allein haben. Und erst dann kann er mit uns was anfangen, wenn er uns ganz allein für sich hat. Ich finde das ganz toll. Weißt du, solange du nach so paar Beziehungen, Kontakte und Freundschaften hast, weißt du, kann dein Partner dich nicht allein haben. Aber hier, alle sind weg, alle sind fort, jetzt kann der Herr dich ganz allein haben. Und Gott verheißt das gleiche auch für Timotheus, was er für Paulus verheißen hat. So wie ich mit Mose war, so will ich auch mit dir sein. Und so ähnlich könnte ich jetzt über Timotheus sagen, so wie ich mit Paulus gewesen bin, so bin ich auch mit dir. So wie ich mit Petrus war, so bin ich auch mit dir. Wenn wir durch das finstere Tal gehen müssen, niemand mehr hilft, niemand mehr eingreifen kann, selbst wenn es wollte, nicht mehr möglich ist, in diesen Stunden, der Herr stand mir bei. Und der Herr gab mir Kraft. Und der Herr hat den Löwenrachen zugehalten. Wenn du dunkle Stunden durchstehen musst, und ich möchte dir diesen Rat jetzt schnell weitergeben, geh gleich zum Herrn. Bevor du den anrufst und den anrufst und den anrufst und die ganze Welt Schalu machst und alle ratlos machst und alle nicht mehr weiter wissen, geh zum Herrn, ganz gleich. Fang an, den Herrn zu suchen, den Herrn um Hilfe und Beistand zu bitten und wart nicht so lange. Einfach, Herr, hilf! Und schon ist die Hand da, die den nassen Petrus wieder aufs Wasser bringt. Wieder auf seine Seite stellt. Gott ist immer noch auf unserer Seite. Psalm 118, Vers 6 und die nächsten Verse. Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist auf meiner Seite. Halleluja. Und ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Der Herr ist auf meiner Seite. Halleluja. Lass uns das zusammen sagen. Der Herr ist auf meiner Seite. Und ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Psalm 118, Vers 6. Ich brauche mich vor niemanden zu fürchten. Nicht vor dem Chef, nicht vor dem Kaiser. Deshalb konnte Paulus sich auf den Kaiser berufen. Was kann mir der Kaiser? Gott setzt die Könige ein und Könige ab. Heute sind sie ganz groß und morgen sind sie weg von der Bildfläche. So, was kann mir ein Mensch schon antun, fragt der Dichter hier. Was kann mir ein Mensch schon antun? Der kann dich verachten, der kann dich ablehnen, der kann sich von dir distanzieren, aber was kann er dir antun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir und ich werde doch die Niederlage meiner Feinde noch sehen. Toll, die Niederlage meiner Feinde. Die Waffen, die man gegen dich macht, wenn du dich an den Herrn hältst, der Herr wird die Waffe umdrehen und geht zehnfach an deine Widersacher zurück. Deshalb, je mehr die Leute gegen dich angehen und gegen dich kämpfen, sich von dir distanzieren, weißt du, das fällt auf dir wieder zurück. Und Paulus sagt, Gott möge ihnen das nicht anrechnen, aber er tut's. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das tut ihr mir. Das im Becher kalten Wasser hast nicht gegeben. Ich war gefangen, habe mich nicht besucht. Das ist was, verstehst du? Wo warst du, Herr? Weißt du, für Jesus würden sie alles machen. Aber Jesus gibt's hier nicht auf diesem Planeten als solches mehr. Der ist beim Vater im Himmel. Jetzt gibt es Jesuleins. Verstehst du? Jesuleins gibt es. Kleine Jünger Jesu. Bescheidene Jünger Jesu. Und was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Gott möge dir das nicht anrechnen. Weißt du, wenn du so betest, dann hilfst du diesen Leuten. Oder strafst diese Leute auch. Weißt du, hätte Stephanus nicht gebetet, Vater, behalte ihnen die Sünde nicht, wäre Saul von Tarsus nie gläubig geworden. Denn der stand da als Zeuge. Deshalb vergib den Leuten, dass sie dich hängen lassen, dass sie sich um dich nicht kümmern. So, Gott soll es damit klarkommen. Das ist sein Problem. Weiter lese ich hier. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf den Menschen zu verlassen. Die beste Versicherung ist der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes. Ist Gott für uns. Und das stimmt mich dankbar. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Wenn du dich auf Menschen verlässt, bist du gleich verlassen. Bist du gleich verlassen. Weil heute geben sie das Wort. Und was ist ein Mensch? Der macht Versprechungen, Gelübde, lobt er. Selbst Gott gegenüber kann er das Wort nicht einmal halten. Und was will er dann dir gegenüber? Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Eine gute Hoffnung-Übersetzung. Es ist viel besser, Gott auf seine Seite zu haben. Seine Unterstützung, seine Hilfe, seine Kraft, sein Geist. Psalm 124, auch wieder. Israel soll bekennen, hätte der Herr uns nicht geholfen, als die Feinde uns angegriffen haben, wäre er nicht für uns eingetreten, dann hätten sie wutentbrannt uns am lebendigen Leib verschlungen. Hätte Gott nicht eingegriffen. Und schau dein Leben an, wie oft hat Gott eingegriffen bei dir. Dann hätten sie uns mächtige Wogen überschwemmt und Wildbäche hätten uns fortgerissen. Hätte Gott nicht eingegriffen. Du musst Gottes Verteidigungsplan kennen. Gott steht dir erst bei, halt dich fest, wenn du niemand mehr hast. Dann steht Gott dir bei. Immer in kritischen Momenten, wo niemand mehr beisteht. Wenn keiner dich versteht, keiner sich um dich kümmert, alle dich verlassen haben. Warum? Weil Gott ein Gott der Witwen und Waisen ist. Der Einsamen und Verlassenen. Gott ist ein Gott für die, die niemand mehr haben. Die nichts mehr taugen äußerlich. Verstehst du? Was willst denn du? Gehörst zum alten Eisen, Schrott. Und gerade fängt der Herr einzuschmelzen und da beginnt was Neues. Verstehst du? Gott baut eine neue Legierung aus dir. Du wirst eingeschmolzen als Schrott. Schrotthändler verdienen heute sehr gut, Leute. Ja, ja. Und der liebe Gott ist so ein Schrottsammler. Sammelt Menschen, die nichts mehr sind, nichts mehr bedeuten. Sei nicht so frustriert, wenn du von allen verlassen bist. Guck mal, Paulus, für mich ist so ein großes Beispiel. Paulus, sein Dienst ist total auf einer ganz anderen Ebene, in eine ganz neue Dimension gestellt worden, als er gefangen wurde, sich verteidigen musste und niemand bei ihm war. Und da konnte er die Tiefe des Glaubens übersetzen und verdolmetschen und weitergeben. Sei nicht so frustriert, wenn dich alle aufgeben und du einsam wirst und immer einsamer. Sei nicht traurig, wenn niemand mit dir mehr mitgeht. Guck mal, Watschmani, ein Mann Gottes, weißt du, der hat gepredigt, ein tiefer Lehrer, und dann ist er plötzlich, hat TBC bekommen und musste da im Wasser irgendwo sich kurieren, bis seine Krankheit ausgeheilt wurde. Und dann hat er sich gefragt, lieber Gott, mit mir, guck mal, ich möchte dienen, ich möchte was tun. Aber erst nachdem er das durchgemacht hat, begann sein weltweiter Dienst, dass er Bücher angefangen hat zu schreiben, zu predigen, zu reisen und Gott zu dienen. Weißt du, eine ganz neue Ebene kommt in deinem Leben, wenn Gott dich mal auf die Seite nimmt. Und dann hat er ein Bild gehabt, so wie eine Braut. Wenn man verlobt ist, da kriegt man Geschenke, 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 da wird man beschenkt und beschenkt, beschenkt. Und dann kommt der Augenblick, wo dann die Hochzeitsnacht ist und weißt du, was macht der Bräutigam? Der zieht ein Hemdchen nach anderen aus. Verstehst? Und am Schluss, er will die nackt haben. Und genau das ist, was der Herr von uns haben will. Gott will uns nackt haben, schwach haben, bloß haben, unfähig. Und jetzt sagt er, ich will dich haben. Ich will nicht nur, dass du die Geschenke einsteckst, sondern ich will dich so, wie du bist, haben. Mit Haut und Haaren. Komplett. So sei nicht traurig, wenn mit dir die anderen nichts mehr zu tun haben wollen. Psalm 46, Vers 2 und folgende Verse. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke und ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Gott ist unsere Zuflucht. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde erbebt und die Berge wanken, in die Tiefe des Meeres versinken, wenn die Wogen tosen und schäumen und Berge erschüttert werden, Gott ist unsere Zuflucht. Und das will Gott erreichen. Gleich bei meinem ersten Verhör, niemand stand bei. Deshalb bist du gleich richtig eingestellt. Ja. Und deshalb freu dich, wenn schon am Anfang deines Glaubenslebens solche Dinge passieren, dass du nicht erst 40 Jahre Christ sein musst und dann endlich ein Licht geht dir auf. Du bist jetzt informiert. Gott ist unsere Zuflucht. Wenn alles drunter und drüber geht, in diesem Chaos, kosmischen Chaos. Geschwister, wir wissen nicht, wie es in der Welt aussieht, was jetzt in der Ukraine passiert ist. Wir stehen vielleicht ganz nah vor einem Weltkrieg. Und wir wiegen uns in Sicherheit. Weißt du, es ist so sicher, wie wir bisher gelebt haben, werden wir nicht mehr leben. Dinge überschlagen sich weltweit. Guck mal in Syrien, was da los ist. Und in Irak. Weißt du, es brodelt überall in der Welt. Und dann, Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Zuflucht. Wir sind am Vorabend vielleicht des Dritten Weltkriegs. Die Deutschen merken da auch mal am wenigsten. Aber wir werden alle erschüttert. Wir werden alle irgendwo mit hineingezogen, ohne ob wir wollen oder nicht. Da wirst du nicht gefragt. Und darum predige ich hier von einem Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und deshalb möchte ich dir Mut machen. Auch wenn es drunter und drüber geht, der Herr ist der König. Der Herr regiert. Du musst dich nicht fürchten, wenn die Welt vergeht und untergeht sogar. Untergehen tut sie nicht und so weiter. Aber der Herr hat alles unter Kontrolle. Gott bleibt Gott. Gott kümmert sich um seine Leute, ist sehr besorgt. Er sagt, ich will nicht Leid und Schwierigkeiten dir auflegen. Aber wir müssen manchmal durch diese Trübsal, durch diese Schwierigkeit. Und ich will das Beste für dich, denn Gott ist mit uns. Gott hat uns bis heute bestätigt. Und Segen ist eine Bestätigung Gottes, dass Gott sagt, du bist mein Kind, ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand und nichts und gar nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Kein Spuk, kein Zauber, kein Fluch, keine Krankheit, nichts. Weißt du, der Teufel möchte dich aus der Hand Gottes reißen, aber der Herr sagt, ich habe dich fest in meiner Hand. Und du bist fest in Gottes Hand, egal was passiert. Egal was passiert. Und Bewahrung ist ein Zeichen Gottes und ein Segen Gottes. Und dass Gott dir durchhilft. Und weißt du, du kommst rein und du kommst wieder raus. Das ist durch die Schwierigkeiten, durch die Nöte und sowas weiß ich. Und Gott arbeitet immer just in time. Nicht, dass er dir alles vorher sagt und vorher erklärt, sondern immer wenn du drin bist, dann erlebst du das Wunder Gottes. Gott kümmert sich um seine Leute. Psalm 34, Vers 20. Ich will dir Mut machen und dich so stark machen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht brauchst du das für deinen Alltag, für den Kampf des Glaubens. Wer dem Herrn vertraut, pass auf, du musst zuerst mal lesen, was das ist, was da passiert. Wer dem Herrn vertraut, der geht durch viele Nöte. Kannst du Amen sagen? Ich weiß, das ist nicht bequem, aber das ist die Verpackung. Der geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Halleluja. Schöner Vers. Wenn du Not hast, da gehen alle durch, wie diese Waschstraße, da wirst du durchgezogen. Da sollst du nicht auf die Bremse drücken und nicht steuern. einfach nicht durchziehen lassen. Wer dem Herrn vertraut, der geht durch viele Nöte, aber aus allem befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass man ihm keinen Knochen brechen darf. Oder bei diesen drei Jünglingen nicht einmal den Geruch des Feuers zu schmecken war. Die Fesseln sind weg. Und das Einzige, was in den Krisenzeiten, in Notzeiten bei dir wegfällt, das sind deine Fesseln, was dich gebunden hält, was dich lähmt, was dich blockiert. Die fallen ab. Aber den Geruch des Todes oder Geruch des Feuers, der Krankheit, wird man dir nicht schmecken. Deine Knochen werden nicht gebrochen. Psalm 34, Vers 7, noch davor. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Also unser Freund und Dichter hier. Der Herr hat ihn erhört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Der Herr hat ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Schau zurück auf dein Leben. Nichts geschieht aus Zufall. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Nicht einmal ein Haar fällt zu Boden, ohne dass der Herr nicht wüsste. Der hat sogar deine Haare gezählt. Stell dir mal sowas vor. Wer wenig Haare hat, der kann froh sein. Da muss der Gott nicht so viel rechnen an ihm und aufschreiben und notieren. Aber sonst, wenn du so einen richtigen Wuschelkopf hast, der Herr hat alle unsere Haare gezählt. Gott holte den Petrus aus dem Gefängnis. Und dort im Gefängnis konnte ihn niemand mehr erreichen. Vier Wachen wurden aufgestellt und der Engel ging durch alle vier Wachen vorbei. Gott kommt überall hin und Gott kann niemand entfliehen. Deshalb verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand und deine Gefühle. Und der Meinung anderer Leute, verlass dich auf diese Dinge, verlass dich auf den Herrn, er bringt dich durch. Wohin soll ich fliehen von deinem Geist, heißt es einmal in einem der Psalmen. Überall bist du da, überall siehst du mich und flüge bis ans äußerste Ende. Nach Japan bist du da oder Alaska oder Feuerland. Du bist da. Gott ist überall gegenwärtig. Du kannst dich ihm nicht entziehen und er entzieht sich dir nicht. Praise Gott. Wir können Gott nicht ausweichen. Aber er uns auch nicht. Wir begegnen uns immer wieder. Wir treffen uns immer wieder. Immer ist er bei uns. Und selbst wenn du glaubst, jetzt ist der Gott gar nicht da, er sieht mich nicht. Dann sieht er dich durch eine Lupe, ein Vergrößerungsglas. Weißt du, gerade in kritischen Momenten ist der Herr da. Wie oft hast du schon gedacht, kein Schutzengel, kein guter Geist mehr da, nichts mehr da. Wir sind verlassen und gerade in solchen Momenten erlebst du 5 Sekunden später das Wunder Gottes. Petrus denkt nur, ich werde bald sterben. Jakobus haben sie getötet, mich werden sie auch jetzt nehmen. So, ich werde bald sterben. Und dann kommt der Engel. Petrus, zieh schnell Schuhe an, gürte deine Lenden und wir gehen jetzt raus aus dem Gefängnis. Gottes Handeln wird von der Ewigkeit her bestimmt. Und da ist alles jetzt, heute und hier. Deshalb musst du manchmal ein bisschen zappeln. Und warten, warum greift Gott nicht ein? Weißt du, das ist alles Ewigkeit. Das sind ewige Bestimmungen. Und die müssen nach Gottes Plan geschehen. Alles, was er tut und was alles für uns vorbereitet hat, wir nennen Zufall oder Schicksalsschlag. Das ist schon von Ewigkeit her geplant. Das geht, wie er es will. Und selbst wenn der Himmel zerbrechen müsste, du bist Gott wichtiger als der ganze Himmel. Glaub mir das. Weil Gott dich so liebt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Gott liebt dich. Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, oder ich habe keinen Zweifel, dass Gott nicht für uns ist. Also ich denke auch gar nicht dran, ich weiß, dass Gott für uns ist. Und mehr rate ich nicht, rätsel ich nicht, mehr Gedanken mache ich mir auch nicht, ist Gott für uns. Und Gott steht auf unserer Seite und das tröstet mich. Wenn Gott für uns ist und seit Ewigkeiten ist Gott schon für uns. Hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Dann lässt Gott den Teufel für uns arbeiten. Jetzt hör zu. Dann lässt er Kämpfe kommen. Dann lässt er Schwierigkeiten kommen. Dann du musst verraten werden. Weißt du, das ist alles der Teufel, der das gemacht hat. Gott lässt den Teufel für dich arbeiten. Vielleicht was ganz Neues, was du noch nie gehört hast, aber das ist so. Schau Josef an. Der wurde verkauft. Wurde in die Grube geworfen, verkauft, davongejagt. Ins Gefängnis vergessen. Der Teufel hat für ihn gearbeitet. Nicht der liebe Gott. Das sind teuflische Werke und Aktionen. Er musste ihn nach Ägypten bringen. Er musste ihn durchs Gefängnis bringen und dort vergessen lassen, damit er eines Tages auf den Thron kommt. Wenn du Kind Gottes bist, wird der Teufel an dir arbeiten. Böse Menschen, die keine guten Gedanken mit dir haben, die dich angreifen, dich hängen lassen, damit du lernst, allein dich an Gott zu halten. Und der Herr war mit Josef. Dann kommt eine große Hungersnot. Weißt du, das hat nicht Gott verursacht, die Hungersnot. Der Teufel. Der Teufel war das, der die Hungersnot verursacht hat. Der Teufel ist es, der Menschen in Not bringt. Nicht der liebe Gott. Der liebe Gott bringt niemand. Denn Gott will nicht unser Leid. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber der Teufel ist es, der gegen Gott kämpft und auf uns angesetzt ist. Und uns fertig machen möchte. Gott will, dass die Familie Jakobs gerettet wird, dass sie wieder in Ordnung kommt. Das muss der Teufel hart arbeiten und Überstunden machen. Da schmunzeln wir und denken, Mensch, das habe ich noch nie so gesehen. Aber für mich ist es so. Der Teufel muss die Drecksarbeit machen für den lieben Gott, weil er ein gefallener Engel ist. Der hat Gott nicht gehorcht und jetzt muss er hier den Willen Gottes ausführen. Und das tut er noch extra, so Dienst nach Vorschrift. Und das ist das Schlimme, dass er jetzt Dienst nach Vorschrift macht. Der drückt dich noch mehr, aber taste seine Seele nicht an. Verstehst du? Das ist die Art und Weise, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Auch der Teufel muss beitragen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass Josef dorthin kommt, wo er hinkommen soll, dass Paulus dorthin kommt, wo er hinkommen muss, damit er Briefe schreibt. Und damit der Name Gottes groß wird. Guck mal, da müssen Leute sich zusammenschließen und eine Hetzkampagne gegen Daniel machen. Kaiser gibt ein Gebot, dass man niemand bittet, ein Monat oder so, einige paar Wochen, niemand bittet, außer dich. Und natürlich, der Kaiser fühlt sich geschmeichelt. Und der Kaiser weiß nicht, warum die bösen Buben da so ein Gebot durchbringen wollen, das Parlament. Lass ein Gebot durchgehen, damit niemand bittet. Und sie wussten ganz genau, Daniel, hier mit diesem Gesetz legen wir den rein. Das waren böse Menschen, dämonische Menschen. Besessene Menschen. Aber was passiert? Daniel ist in der Löwengrube und Gott hält den Rachen der Löwen zu und Daniel kommt raus. König, ich lebe. Konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen bewahren? Ja, der konnte es. Der kann es immer noch. Dich vor den Schwierigkeiten zu bewahren. Gott kümmert sich dann nachher um deine Nöte und deine Schwierigkeiten, wenn du hineingeratest. Aber er lässt zu. Er lässt zu, dass der Teufel sich die Finger an dir verbrennt. Klingt komisch, aber so ist es. Dass du krank wirst, damit Gott dich heilen kann. Dass du arm wirst, dein Geld raubt er, dass Gott dich versorgen kann. Dass er dich angreift und was weiß ich noch, damit Gott dich beschützen kann. Wenn diese Dinge nicht wären, könnte Gott keine Wunder tun. Gott braucht das Negative, um ein Wunder zu vollbringen. Und er zwingt dich, dass und du verlierst alles nacheinander, aber dann überlegst du, was kann ich noch tun? Wo gibt es eine Marktlücke? Wo kann ich ein Geschäft anfangen? Wo kann ich etwas unternehmen? Und dann wirst du kreativ plötzlich. Gott kümmert sich um dich. Wenn du Dinge loslässt und sagst, ach, das ist nicht, jetzt werde ich mit Gott rechnen und Gott wird mir eine Idee geben. Und Gott gibt seinen Kindern gerne. Die Probleme des Geistes können nicht vom Gehirn gelöst werden, sondern Gott muss uns ins Herz geben, die Probleme des Geistes. Dass wir vom Innen her durch den Heiligen Geist, durch das Zeugnis Gottes, die Probleme angehen. Der Herr ist mit dir. Und der Herr wird es schaffen. Mit seiner Kraft wirst du schaffen. Und David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Die können mich einmauern, die können machen, was sie wollen. Ich werde durchkommen und ich werde mit Gott überleben. Viele Menschen sind falsch gelehrt worden. Weißt du, die denken, wenn ich an Gott glaube, dann gibt's Wunder, da geht wie geölt, wie geschmiert, da ist alles glatt, alles windstill. Weißt du, nein, Stürme sind es, die uns weiterbringen. Krisen sind es, die uns weiterbringen. Schwierigkeiten sind es, die uns weiterbringen. Lob und Dank. Wir wachsen und lernen, indem wir anfangen, Gott zu dienen in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in der Krankheit, in der Armut. Ja. Ich kann nicht viel tun. Und wenn du gerade so bist, dass du nicht viel tun kannst, kannst du von Gott aus gesehen sehr viel tun. Weißt du, wir rühmen uns der Schwache, sagt Paulus, nicht der Stärke. So, wir wachsen, wenn wir auf Gott schauen, vorwärts blicken, für den Herrn leben und uns nicht aufgeben. Egal was passiert, wir geben uns nicht auf. Das erste Mal, als ich mich verantworten musste, sagte Paulus, das erste Mal von Anfang an, ich habe mich nicht aufgegeben, sagt er. Und je mehr du dich auf den Herrn konzentrierst, desto mehr hilft dir der Herr. Wir müssen einfach lernen, so wie der Hiob, ich vertraue dem Herrn. Oder wie es in der Bibel heißt, die mit Tränen sehen, wird mit Freuden ernten. Wir geben uns nicht auf. In der Schwierigkeit, in der Last, in dem Kummer, in den Krisenzeiten. Wer in Zeiten des Mangels sät, der wird ernten. Verstehst? Die Ernte wird kommen, so oder so. Wir sollten also uns nicht aufgeben in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Spannung. Gib dich nicht auf. Gesät wird in Zeiten der Not. Und deshalb, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Weißt du, wir sollten einfach weitermachen. Egal was es ist, Gott stand mir bei. In Zeiten von Schmerzen, Leiden, Druck und Spannung weitermachen. Neue Wege finden, etwas anderes finden. Einfach Briefe schreiben. Weißt du, Paulus hat nicht große Briefe gleich geschrieben. Er hat manchmal nur ganz kleine, kurze Briefe geschrieben. Aber er hat die verschickt und die sind heute gesammelt worden und für uns in der Bibel, im Neuen Testament. Paulus sagt, wir sind arm, 2. Korinther 6, Vers 10, und machen doch viele reich. Schau nicht auf deine Armut, ich habe kein Geld. Verschenk dich, verausgabe dich, diene. In Zeiten des Elends sehen, in Zeiten der Not, wo dir der Kopf brummt, der Bauch knurrt, die Beine nicht mitmachen, die Hände nicht mitmachen, nichts mehr mitmacht. In Zeiten dieser Not, fang an, andere zu ermutigen. Fang an, andere zu trösten. Fang an, für andere zu beten oder andere liebevoll nur anzugucken. Auch das ist schon was wert, ein guter Blick. Nicht nur immer bitter, sauer und so weiter. Warum muss ich das alles durchmachen? Nein, freu dich. Wir rühmen unser Leiden. So in Zeiten der Armut sehen, in der Zeit der Anfechtung sehen, was unternehmen. Als Knecht Gottes muss man nur Gott dienen und nicht den Schwierigkeiten und nicht den Nöten. Ich diene Gott, nicht den Umständen und den Gefühlen. Wir dienen Gott. Herr, ich preise dich. Halleluja. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Güte. Weißt du, und Gott sorgt dann nachher für meine Resultate. Oh, jetzt kann ich den Fuß wieder bewegen. Und jetzt kann ich die Hand wieder bewegen. Und jetzt kann ich meinen Kopf wieder bewegen. Fang an, in Zeiten der Not, der Schwierigkeiten, der Migräne, was weiß ich, alles brummt. Und dann preis den Herrn trotzdem, dem Teufel zum Trotz. Der Teufel ist es, der an dir arbeitet und diese Krankheiten verursacht und die Pannen verursacht. Er will nur, dass du Platten hast und nicht mehr weiterkommst. Und dass du stehen bleibst. Und du sagst, nee, ich fahre auch mit dem Platten weiter, wenn es sein muss. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Der Glaube sieht nichts und weiß doch alles. Und sieht doch alles und versteht doch alles. Der Glaube muss nicht was sehen. Nein, handeln. Glaube ist für die materielle Welt Blindheit auf der einen Seite, aber wir sehen Gott. Wir sehen Gott. Für den rationell denkenden Menschen ist Glaube Unsicherheit, nichts wissen, nichts können, nichts haben. Das ist für den rationellen Menschen. Aber für uns ist Glaube, wir rechnen mit Gott. Oh, der Herr stand mir bei. Ich finde es so toll, Paulus, dass du dies an Bruder Timotheus geschrieben hast. Du stehst auch uns bei. Halleluja. Glaube ist unser Opfer. Das ist unser Glaube. Du siehst nichts, aber du glaubst an den Sieg, an die Offenbarung Gottes. Weißt du, ein jüdischer Lehrer sagte, Gott sieht nicht nett. Nein, Gott ist nicht nett. Gott ist kein Onkel. Gott ist Erdbeben. Gott ist Erdbeben. Erschütterung. Und dann, du stehst immer noch. Mann, du hast immer noch Halt. Gott ist nicht nett. Ist kein Onkel. Aber er ist Erdbeben. Erschütterung. Und wir stehen immer noch. Das Evangelium, weißt du, hält uns fest. Im Glauben. In Gott. In Christus. Nicht du löst die Probleme, Gott löst deine Probleme. Nicht du, nicht ich, nicht die Gemeinde, nicht der Pastor. Deine Probleme werden nicht im Kopf gelöst, sondern im Himmel. Von Gott selbst, auf seine Art und Weise. Weißt du, zwischen den Schultern Gottes, im Arm Gottes, da werden deine Probleme gelöst und getragen und durchgetragen. Gott kümmert sich um seine Gemeinde. Gott leitet den Prozess. Weißt du, dass du hier vorne stehst, oder hier Paulus als Angeklagter im Richterstuhl oder wo auch immer. Weißt du, Gott übernimmt den Prozess und er sagt, das war ich. Ich bin jetzt dein Anwalt und kümmere mich um dich. Gott bringt die Seinen zusammen, die zusammengehören. Er bringt dich zu deinem Zwillingsbruder, Zwillingsschwester. Sagst du, wie bitte? Doch. Zwillingsbruder, Zwillingsschwester. Ismael und Isaac, Esau und Jakob, Josef und seine Brüder. Der Herr bringt die Menschen zusammen. Du musst nicht, wie kommen wir zusammen? Wie werden wir eins? Gott soll es machen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Deine Freunde kannst du selbst raussuchen, oder? Aber nicht deinen Helfer. Der Helfer ist da oben und der kümmert sich um dich. Ich habe dich geschaffen und ich will, dass es dir gut geht und dass du Recht bekommst in deinem Leben. Und Gott sorgt für unser Recht. Gott ist unsere Verteidigung. Wenn Gott dein Leben bestimmt, dann musst du auf das Negative gar nicht reagieren. Das ist meine Einstellung. Kann es ja andere Meinung sein. Aber ich muss auf das Negative nicht reagieren. Den Bösen muss ich nicht antworten. Verstehst du? Ich kann meine Meinung behalten und kann überzeugt sein, ich nehme von dem Bösen, vom Negativen keine Notiz. Regt mich gar nicht auf. Wenn die Briefe, böse Briefe kommen, dann in Müll. Ich schaue gar nicht diese Briefe oder lösche oder was auch immer ist. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, wirst du von oben bestimmt. Und das interessiert dich. Und sei nicht groß besorgt. Ja, meine Ehre, ich bin angekratzt. Verstehst du, wir werden alle angekratzt. Ich mache mir über das Negative keine Kopfschmerzen. Wer Gott dient, dem dient alles zum Besten. Gott ist für mich verantwortlich. Er ist mein Vater. Oder wir können es abschreiben. Weißt du, du solltest im Frieden leben, mit dir selber. Versuchen so gut, du kannst Frieden stiften. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Wenn der andere keinen Frieden will, dann sollst du den lassen in seinen Unfrieden. Gott anheimstellen. Gott einfach überlassen. Herr, du weißt alles und du machst alles. Weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber du solltest Gott zu deinem Programm in deinem Leben machen. Tu das, was Jesus tat. Reagiere so, wie Jesus reagiert hat. Fang an, Gott so zu dienen, wie Jesus dem Vater diente. Er hat sich nicht gekümmert, was denken die Pharisäer? Was denken die Schriftgelehrten? Was denken die Juden? Nein, ich diene meinem Gott. Er ging seinen Weg zwischen den Nazarenern durch. Wenn wir Konflikte anderer lösen, und das ist sehr wichtig, wie Paulus, dann löse Gott deine Konflikte. Deshalb diene Gott. Egal, was die Leute da denken und sagen, mach dein Bestes aus deinem Leben. Wenn du anderen beistehst, wird Gott dir beistehen. Wenn du andere tröstest, wird Gott dich trösten. Aber ob du getröstet wirst, das ist gar nicht sicher. Meistens nicht. Im Augenblick wirst du von den Leuten, die du tröstest, nicht getröstet werden. Aber Gott tröstet dich dann auf seine Art und Weise. Wenn du andere begleitest, wird Gott dich begleiten. Weißt du, wir müssen zuerst mal geben und dann werden wir was empfangen. Ein Spiegel ist nur so gut, wie seine Reflexion ist. Und ein Christ ist so gut, wie seine Reflexion der Liebe Gottes ist. Du strahlst die Liebe aus. Einfach ausstrahlen. Reflektiere. Leben, Freude, Frieden, die Früchte des Heiligen Geistes. Und die Leute werden begeistert sein. Auf andere Art und Weise. Und sie werden Gott im Himmel preisen und sagen, guck mal, was der macht. Der ist so schwach, der ist so arm, der ist so gebrechlich, der ist so krank, der steht am Stock und dient trotzdem Gott. Weil Gott sich um ihn kümmert. Und du wirst ein Beispiel für die Liebe Gottes werden. Wir möchten einfach als Christen, und das sollte unsere Motivation sein, überall, wo wir hingehen, Segensspuren zurücklassen. Wie auch immer. Weißt du, viele haben im Gefängnis nur in der Wand gekratzt. Einfach Sprüche. Und diese Sprüche sind zu Philosophien geworden, zum Segen. Andere kamen rein und die Sonne scheint, auch wenn du die Sonne nicht siehst. Verstehst du? Jemand hat da irgendwo im Gefängnis in der Zelle das reingekratzt. Und der andere kam rein, denkt, jetzt bin ich in Dunkelheit von allen verlassen. Die Sonne scheint, auch wenn du die Sonne nicht siehst. Segensspuren zurücklassen. Fang an, überall, wo du hinkommst, so eine Markierung zurücklassen. Segensspuren. Damit, wenn die vorbeikommen, damit sie wissen, hier gibt's was. Hier passiert was. Ich habe mich gewundert, als wir in Heilbronn wohnten, dass bei uns ständig Bettler ans Haus kamen. Warum gehen sie nicht in andere Häuser? Warum kommen sie gerade zu uns? Nicht nur, weil das jetzt ein Kreuz und ein Gemeindezentrum war. Nein, warum kommen sie zu uns? Und dann habe ich mal einen Bettler gefragt, wie hast du uns gefunden? Er sagte, weißt du, am Haus ist unten eine Kerbe. Und das wissen wir. Und dann habe ich gesagt, so zeig mir die Kerbe. Und weißt du, das ist die Zeichensprache. Es werden Zeichen geschehen. Und sie haben Zeichen zurückgelassen. Als ich diesen Zeichen weggemacht habe, durchputzt, wieder verputzt und schön gestrichen, kam kein Bettler mehr. War ich erlöst. Aber du siehst, so ein Zeichen, die finden das. Gott hat mir einmal gesagt, und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass ich das weiter sage. Gott sagte, ja, als wir noch in der Friedrichstraße waren, ich will vor dir vorausgehen. Ich will für dich sorgen. Du musst nur in meine Fußspuren gehen. Du musst nur in meine Fußspuren gehen. Sorge, dass du auf dem Weg bleibst, dass du den Willen Gottes tust. Bleib auf dem Weg Gottes kontinuierlich dranbleiben. Einfach am Ball bleiben. Es ist ständig an Gott orientieren, egal was dabei rauskommt. Und was ist, wenn nichts rauskommt? Wisst ihr, ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich anfing, Gott zu dienen, ohne Gehalt. Einfach verzichte, ich diene Gott und Gott wird für mich sorgen. Das kannst du nicht. Du musst ja von was leben. Da habe ich gesagt, nee, ich kann auch vom Glauben leben. Und ich konnte wirklich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich habe Gott vertraut, ich gehe jetzt in die Gemeinde, ich fange die Gemeinde an in Stuttgart damals, ohne Gehalt. Die Miete musste ich selber sogar noch bezahlen. Meine Ersparnisse gingen da drauf. Einfach, ich musste im Glauben gehen. Und nach kurzer Zeit, weißt du, kamen die Leute und sagten, wovon lebst du? Ich habe gesagt, von Glauben. Ja, und was ist das? Ich habe gesagt, ich vertraue Gott, ich habe gar nichts, leere Hände, das ist das Einzige, was ich habe, aber ich habe Gott. Und Gott sorgt für mich. Und dann fing Gott an, für mich zu sorgen. Dann, ja, mein Glaube wurde geprüft, bis geht nicht mehr. Wusste manchmal nicht, was ich essen soll, wie ich meine Miete bezahlen soll. Ich habe Gottes Miete bezahlt, aber meine ist nicht bezahlt gewesen. Aber Gott war so treu, Gott hat mich durchgebracht und ich sehe nicht unterernährt aus, oder? Verstehst du, Gott sorgt für einen. Gott sorgt für einen. Bis jetzt treu und schon über Jahre, Jahrzehnte. Einfach mit Gott in Gleichschritt gehen, in seine Fußspuren bleiben. Gott kümmert sich um die Seinen. Weißt du, von Anfang an, und ich bin so froh, dass ich von Anfang an kam ich rein, das war ein Saal wie dieses hier etwa, und da waren nur eine Handvoll Leute, und dann fingen wir an zu beten, jeden Stuhl gesegnet, über jeden Stuhl gebetet, und dann ein Stuhl mehr dazu gestellt, jedes Mal, und wir haben was erwartet, und so hat Gott seine Gemeinde, oder unsere Gemeinde, in der ich war, gebaut. Einfach, wir müssen was erwarten. Glauben ist Erwartung. Gott stand mir bei. Das ist kein Stress. Weißt du, wenn du in den Spuren Gottes gehst, ist genauso wie eine Straßenbahn oder Eisenbahn. Du fährst auf Schienen. Da ist alles ausgelegt. Da gucke ich manchmal so einen Schaffner. Ich habe in Frankfurt-Oder einen Schaffner gehabt. Der fuhr immer von Frankfurt-Oder, glaube ich, bis nach Rostock. Also ein Zug gesteuert. Ich sagte, weißt du, die ganze Zeit sitze ich da und höre deine Predigten. Verstehst du? Und ich muss nur auf die Signale ab und zu mal achten, aber alles andere geht automatisch. Und wir fahren im Glauben wie auf Schienen. Verstehst du? Das passiert, die Weichen werden schon gestellt, automatisch. Gott sorgt dafür, dass die Weichen in unserem Leben gestellt werden. Dass du plötzlich auf die Seite sagst, oh, lieber Gott, was ist denn das? Nein, du kommst auf eine andere Spur. Gott stellt die Weichen in unserem Leben. Gott. Wir müssen auf Gott achten und Gott hören und Gott gehorchen. Es reicht nicht aus, nur ich glaube. Wir können viel zusammen dichten, aber gehorchen und tun, was er sagt, auch wenn es noch so verrückt klingt. Gott informiert die Seinen rechtzeitig, wenn er was vorhat. So, Gott leitet die Seinen, aber gehen müssen wir den Weg. Vertrauen müssen wir dem Herrn. Und er kümmert sich täglich um uns, täglich, in Kleinigkeiten. Und Gott stand mir bei. Ich weiß, Paulus wusste nicht, wie morgen weitergeht. Aber er wusste, wenn wir dort ankommen, von dort wird der Herr uns weiterführen. Schritt für Schritt. Aber du musst erst mal dort ankommen. Gott kümmert sich um dein tägliches Überleben, motiviert dich täglich. Du möchtest gleich von Anfang an so stark im Glauben sein. Nein, dein Glaube wächst wie ein Pflänzchen. Und täglich bekommst du Orientierung. Und täglich kriegst du neue Anweisungen. Wenn du die eine Anweisung erledigt hast, da wird ein Haken gemacht und dann kriegst du neue Anweisungen. Und so geht es von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wenn du mit Gott gehst, wirst du überall durchkommen, überall überleben, überall wieder hochkommen. Du wirst zwar durcheinander gewirbelt, aber das Fett schwimmt immer oben auf dem Wasser. Ja? Weißt du, wir kommen überall durch. Der Gesegnete wird überall gesegnet. Philipper Kapitel 4, Vers 19 von Bruder Paulus. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott wird es tun. Wenn du auf den Herrn hörst, auf sein Kommando, weißt du, dann werden zwar überall böse Mächte entfesselt, der Teufel wird füttern. Das kannst nicht, das geht nicht, das ist unmöglich. Das schaffen wir nicht. Aber Gott bringt die Dinge ins Rollen, in Bewegung. Gott ist stärker als das Brüllen des Teufels, als die Angriffe. Und der Herr hatte den Rachen des Löwen verstopft, hat Paulus hier gesagt. Gott ist größer als die ganzen Auswüchse des Bösen, als alle unsere Defizite, als unser Gewissen. Gott ist größer. Leute, hört doch auf euer Gewissen viel zu hören. Weißt du, wir sind geprägt, ja, aufpassen, da Rücksicht nehmen, dort Rücksicht nehmen. Wir sollten nur das tun, was unser Herz uns sagt. Gewissen. Das Gewissen ist gezüchtet. Der Kannibale, für den ist ein Gebot, einen zu verspeisen. Für uns ist ein Verbrechen. Du siehst, und das Gewissen wird manipuliert durch die Medien und was weiß ich alles. Wir sollten uns weniger Gewissensbisse machen und viel mehr leben und das Leben genießen. Einfach, Gott ist auf unserer Seite. Und Gott ist größer als unser Gewissen. Und wenn Gott uns nicht verdammt, unser Gewissen hat kein Recht, uns zu verdammen. Verstehst du, das Gewissen ist bei den Juden damals jüdisch geprägt gewesen, bei den Katholiken katholisch, bei den Freikirchler freikirchlich. Gott ist größer als alle unsere Komplexe. Wenn wir unter Gott stehen, dann brauchen wir nichts mehr. Wir haben ausgesorgt. Gott hat die Kontrolle. Er ist der Schachmeister. Ein Zug. Manchmal überlege ich, wenn Leute so Schach spielen, denke ich, das gibt's doch nicht. Da sitzen sie die ganze Zeit. Verstehst? Tun nichts. Aber dann mit einem Zug ist das ganze Brett geleert. Verstehst? Das kann passieren. Gott hat die Kraft, Dinge mit einem Schlag zu verändern. Wenn wir unter Gott stehen, stehen wir unter Gnade. Wir sind Heilige. Wenn wir unter Gott stehen, sind wir immer positiv gepolt. Wir sind optimistisch, haben Hoffnung, haben Licht. Weißt du, bei Licht ist so wichtig. Zu viel Licht ist nichts und zu wenig Licht ist nichts. Die richtige Dosierung vom Licht. Verstehst du, wenn wir zu wenig Licht haben, dann ist alles verschleiert, dann blicken wir nicht durch. Und wenn wir zu viel Licht haben, wir sind geblendet. Und sehen wir erst recht nichts. Verstehst du, deshalb, Gott will uns so viel Licht geben, wie wir brauchen. Deshalb, der Herr stand mir bei. Der Herr hat mir geholfen. Der Herr hat meine Probleme gelöst. Wenn wir unter Gott stehen, dann sind wir nicht mehr kleinkariert, spießbürgerlich, engherzig, ängstlich, verzagt, mutlos. Weißt du, wir wissen, Gott, hier hat alles der Herr unter Kontrolle. Der Herr hat es gegeben und der Herr nimmt es, auch wenn es sein muss. Aber wir leben von der Gnade Gottes. Wer im Glauben lebt, der geht einen Hochweg. Weißt du, was das Hochweg ist? So immer top, ganz oben. Obwohl, ne, verstehst, der Hochweg geht ganz unten durch. Aber du bist ziemlich hoch bei Gott. Wir leben ein Doppelleben. Die Zwillinge. Weißt du, in der Bibel, deshalb sind Zwillinge in der Bibel immer wieder angeschnitten. Der Glaube, das Reich Gottes wird durch Zwillinge gebaut. Esau und Jakob, Isaac und Ismael und so weiter. Ein Leben lebst du hier und ein Leben lebst du dort drüben. Zwillinge, das ist das gleiche Leben. Und dann eines Tages werden die beiden Zwillinge vereinigt. Bei der Beerdigung von Abraham stand Ismael und Isaac nebeneinander, Bruder und Bruder. Weil es war ein Fleisch. Zwillinge. So, wer mit Gott lebt, lebt ein anderes Leben, ein erweitertes Leben, ein geschenktes Leben. Weißt du, Gott kümmert sich um seine Leute, um seine Kinder, um seine Jünger, um seine Anhänger. Wie heißt es, Offenbarung 2, Vers 2, noch ganz schnell. Ich kenne euer Tun, ich weiß, wie viel Mühe ihr habt und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, sagt der Herr. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Ihr prüft die Leute, ihr habt Ausdauer, ihr leidet für mich, ihr und so weiter. Ihr habt den Mut nicht verloren. Ich kenne euch. Offenbarung 21, Vers 3. Und Gott wird bei den Menschen wohnen und er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein. Und das sind diese zwei Zwillinge, wo zusammenkommen. Esau und Jakob. Gott selbst wird ihr Gott sein und bei ihnen bleiben und er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr sein und keine Traurigkeit und keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist der Beweis der Existenz Gottes. Es ist alles vorbei. Dieses Irdische geht vorbei und dann ist Esau und Jakob, sie stehen wieder zusammen und zwar durch Gott zusammengebracht. Durch ein Wunder. Seine Kraft und seine Existenz ist es, was uns hält und uns durchträgt. Deshalb, der Herr stand bei mir. Lass uns zusammen nochmals den Herrn preisen, ihn anbeten. Wir stehen noch auf und wir möchten einfach im Glauben sprechen und sagen, Herr, du stehst mir bei. Du bist alle Tage bei mir. Und ich fürchte kein Unglück. Und der Tag der Vollendung wird kommen. Wir werden Jesus sehen. Und wir werden kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr haben. Toll, ha? Kannst du Amen sagen? Kein Schmerz, das haben wir jetzt noch. Da wird unser Schmerz verkehrt in Jubel, in Lobpreis, in Anbetung. Unsere Traurigkeit, die Tränen, die werden die Straße vergolden. Halleluja.